Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, sie steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zum Gottesdienst heute Morgen. Bibelworte können Lebensbegleitung sein. Und so sind Jahreslosungen gegeben, dass wir uns über einen bestimmten Zeitraum wiederkehrend mit einem bestimmten biblischen Thema beschäftigen können, es zur Jahresbegleitung machen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so fasst der Apostel Paulus die Mahnungen an die Gemeinde in Korinth am Ende seines ersten Briefes zusammen. Wir als Pockauer Gemeinde beschäftigen uns dieses Jahr zum dritten Mal mit diesem Thema, haben dazu heute für diesen Gottesdienst Bibeltexte ausgesucht und begrüßen besonders Professor Zimmerling unter uns, der die Predigt dazu halten wird. Ich lade Sie ein, dass wir beginnen mit dem ersten Lied, einem Lobgesang, der auch den Wochenspruch, den aktuellen Wochenspruch aufgreift. Lobe den Herrn, meine Seele.
Thank you.
Lob setzt sich fort im Psalm 146. Den wollen wir jetzt miteinander beten. Ich lade ein, dass die Männer mit mir die ausgerückten Verse sprechen und die Frauen bitte die eingerückten. So wollen wir gemeinsam beten. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinen Gott so singen, solange ich lebe.
Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können euch nicht helfen.
Wenn des Menschen Geist zu Satan und er muss wieder zu ihr werden, dann sind verloren alle seine Pläne.
Vermehre unter uns Glauben, Hoffnung, Liebe, dass wir gern tun, was du von uns erwartest und dich alle Zeit mit Worten und Taten preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Sonntag nach Trinitatis steht im ersten Brief des Johannes im 14. Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Worte der Heiligen Schrift. Kinder, laden wir jetzt zum Kindergottesdienst ein. Ich werde gleich die Laterne entzünden und irgendwelche mutigen Kinder müssen dann nach vorne kommen und die abholen. Jesus, das Licht der Welt, verbindet uns miteinander. Gott segne euren Kindergottesdienst. Das Evangelium für heute, das gleichzeitig Predigttext ist, steht in Johannes 21, Vers 1 bis 17. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael, aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sie das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Mit dem nächsten Lied wollen wir unseren Glauben bekennen. Wir können dazu stehen bleiben.
Schon gehört, was für ein Morgen wird uns da beschrieben. Was für eine Geschichte dort in der Morgensonne am See Genezareth. Eine Geschichte, die trotz ihres Alters, 2000 Jahre ungefähr, immer noch taufrisch ist und uns vielleicht heute Morgen unmittelbar anspricht. Eine Geschichte vom Wiedersehen, vom Glück und vom Schmerz einer Begegnung. Eine Geschichte, die uns zeigt, wie Jesus mit seinen Mitarbeitern, auch Mitarbeiterinnen, umgeht. Mit Menschen also, die ihm besonders nahe stehen. Eine Geschichte, die uns einen Einblick gibt, gleichzeitig in die Seelsorge Jesu an seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Petrus, der Sprecher der Jünger Jesu. Und wenn ich mich nicht täusche, steht er auch hier vorne und ist in Pockau sogar zur Ehre der Altäre erhoben worden. Petrus, ein Mensch mit großer Begeisterungsfähigkeit, auch einem ziemlich vorschnellen und unüberlegten Mundwerk, mit Hochmut und mit Versagen, mit offenem Bekenntnis und dann wieder einen schnellen Rückzug. Ein Mensch übrigens, der zum Zeitpunkt unserer Geschichte ja einen längeren Weg mit Jesus bereits hinter sich hat. Drei wichtige Stationen will ich ganz kurz uns ins Gedächtnis zurückrufen, weil da etwas von seiner Persönlichkeit deutlich wird. Die erste Geschichte, die wird schon im Kindergottesdienst erzählt, die kennen wahrscheinlich alle hier, das ist der berühmte Fischzug des Petrus aus dem Lukas-Evangelium. Auch da lag eine vergeblich durchfischte Nacht hinter ihm, ein totaler Misserfolg, und Jesus fordert ihn auf, es bei Tag noch einmal zu versuchen. Der Petrus reagiert so, dass er sich darauf nicht einlassen will, denn er ist ja der Experte und weiß, dass man tagsüber als Fischer eigentlich nichts fangen kann. Aber er tut es dann doch und erlebt, dass er einen überwältigenden Fischfang tut. Petrus reagierte daraufhin auf Jesus mit folgenden Worten: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus war etwas aufgegangen von der Besonderheit dieses Mannes aus Nazareth. Ein Mensch und ein Bruder, aber eben doch irgendwie ganz anders. Er hatte erkannt, dass ein besonderer Glanz auf dem Leben dieses Mannes lag. Und Jesus hat ihn unmittelbar in seinen Dienst gerufen. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du nicht mehr fischen, sondern Menschen fangen. Zweite Station dieses gemeinsamen Weges mit Jesus. Es ist das berühmte Bekenntnis von Petrus in Caesarea Philippi, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Für uns heute sagt Messias nicht mehr viel. Im Griechischen heißt Messias Christus. Und der Messias ist nach jüdischem Glauben, nach alttestamentlichem Glauben, der von Gott seinem Volk zur Errettung seiner Feinde gesandte Bote. In der Einsamkeit der Jordanquellen, ich vermute, manche von Ihnen waren schon dort, stellt Jesus seinen Jüngern die Vertrauensfrage. Und stellvertretend für die anderen Jünger antwortet Petrus: Du bist der Christus, du bist der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus macht ihn daraufhin zum Leiter seiner Gemeinde. Nach diesem Bekenntnis der Jünger zum Messias sein Jesu tritt der Weg Jesu in seine entscheidende Phase ein. Es beginnt die Passion. Jesus hat am Bekenntnis des Petrus erkannt, dass die Jünger bereit sind, seine Botschaft auch nach seinem Tod weiterzutragen. Und dann kommt die dritte und zunächst einmal letzte Station des Petrus auf dem Weg zu unserer Geschichte. Petrus verleugnet Jesus am Gründonnerstagabend. Und dadurch ist der erwählte Leiter der christlichen Gemeinde gescheitert, noch bevor er überhaupt sein Amt angetreten hat. Im Matthäus-Evangelium am Ende lesen wir, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Tränen der Schmach und der Reue stehen also am Ende der Gemeinschaft des Petrus mit dem irdischen Jesus von Nazareth. Wir wollen mal kurz Petrus und Judas miteinander vergleichen. Das liegt ja nahe. Beide sind an der entscheidenden Bewährungsprobe auf ihrem Weg mit Jesus gescheitert. Allerdings besteht dann doch ein riesengroßer Unterschied, was ihre Reaktion betrifft, als sie ihr Versagen erkennen. Judas geht zu den jüdischen Ältesten, er will seine Schuld selbst wieder in Ordnung bringen. Als er sieht, dass das nicht möglich ist, erhängt er sich. Auch Petrus verschwindet zunächst in der Finsternis. Er ist geradezu besinnungslos vor Schmerz. Ein Mensch, der mit seinen Idealen gescheitert ist. Wir könnten sagen, ein Mensch wie du und ich. Aber er bleibt nicht allein, sondern er hält sich weiterhin zu den anderen Jüngern. So hat er zusammen mit ihnen die Chance, dem Meister, dem auferstandenen Meister, zu begegnen und eventuell noch einmal neu anzufangen. Anscheinend hat Jesus vor unserer Geschichte, wie sie im Predigttext erzählt wird, noch nicht mit Petrus über dessen Verleugnung gesprochen. Deswegen ist die Geschichte, finde ich, so interessant. Es lässt sich nämlich an ihr beobachten, wie Jesus mit Petrus, aber etwas allgemeiner gesprochen, mit Verleugnern und Versagern umgeht. Als erstes fällt auf, dass Jesus Petrus und die anderen Jünger in ihrem Berufsalltag aufsucht. Nach der Kreuzigung Jesu in Jerusalem muss sich Petrus wohl gesagt haben, was soll's, ich gehe fischen. Seine Wünsche und Sehnsüchte, seine Hoffnungen, die sind ihm irgendwie abhanden gekommen. Er ist zusammen mit anderen Jüngern in ihren ganz normalen Berufsalltag zurückgekehrt. Mitten in ihrem Alltag geschieht das Überraschende. Der auferstandene Jesus sucht sie auf. Also das heißt, nicht in der Kirche, sondern im Berufsalltag kommt er zu ihnen. Und ich leite daraus ab, wenn Jesus einem Menschen begegnen will, dann tut er das, wie und wann er will. Häufig gerade an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, wo wir es nicht erwarten. Er ist ja Herr des Lebens, also auch unseres Lebens, sodass er uns überall begegnen kann. In jedem Menschen, auch in jedem Gedanken, den wir haben. Und gute Kunde, er kann uns auch im Gottesdienst begegnen. Bemerkenswert ist, dass Jesus seinen Jüngern gerade im Moment ihres beruflichen Misserfolgs begegnet. Sie haben ja wieder eine Nacht vergeblich gefischt. Seitdem haben viele Menschen die gleiche Erfahrung wie Petrus und die anderen Jünger gemacht. Nicht im Moment des Erfolgs oder des größten persönlichen Glücks ist Gott uns am nächsten. Im Gegenteil, in solchen Situationen ist es sehr leicht, dass wir Gott vergessen, weil wir ja meinen, ohne Gott ganz gut durchs Leben zu kommen, dass er uns vielleicht sogar lästig ist. Vielleicht werden dann das Gebet oder auch das persönliche Bibellesen zur Routine und der Besuch des Gottesdienstes eine tote Pflicht. Ganz anders, wenn es mal im Beruf oder der Partnerschaft oder mit unserer Gesundheit nicht so gut bestellt ist. Das ist Gottes große Chance, könnten wir sagen, aber vor allem unsere eigene. So war es auch bei den Jüngern. Als sie erfolglos vom nächtlichen Fischfang morgens an den Strand zurückkehren, sind sie einfach deprimiert, und zwar ziemlich stark. Auf das Wort eines Fremden hin fahren sie noch einmal hinaus, um ihre Netze auszuwerfen. Sie haben ja zu diesem Zeitpunkt den auferstandenen Jesus noch gar nicht erkannt. Und trotzdem, ohne große Diskussionen, folgen sie dem Rat eines Fremden, obwohl der ja ihrer langjährigen Berufserfahrung entgegensteht, das eben bei Tageslicht einfach nicht zu fangen ist. Und dadurch erleben sie das Wunder. Das Netz wird so voll, dass sie es von der Menge der Fische kaum zu ziehen vermögen. Und jetzt wird es eigentlich erst spannend. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist wohl der Evangelist Johannes, der hier von sich in demütiger Zurückhaltung in der dritten Person spricht, erkennt an dem unerwarteten Erfolg des Fischfangs, dass der Fremde am Ufer Jesus selbst ist. Johannes, der Lieblingsjünger, sieht mit den Augen des Freundes besser als die anderen Jünger. Die Augen der Freundschaft, ja, der Liebe, sind in der Nachfolge Jesu von großer Wichtigkeit. Im Psalm 32 wird ein schönes Bild von der Nähe Gottes zum Menschen gemalt. Da heißt es, ich will dich, sagt Gott, mit meinen Augen leiten. Nur wenn wir einem Menschen ganz nahe sind, können wir ja die Sprache seiner Augen verstehen. Und so ist es auch in der Beziehung eines Menschen zu Gott. Nur wenn wir ihm nahe sind, kann er uns mit seinen Augen leiten. Nur dann erkennen wir intuitiv, was sein Wille für uns ist. Und dann steht plötzlich wieder der alte Petrus vor uns. Als er hört, dass Jesus am Ufer wartet, zieht er sich an und wirft sich ins Wasser. Ohne Rücksicht auf Verluste. So ist er, wenn es um Jesus geht. Das Feuer seiner Hingabe an Jesus ist in Petrus also nicht erloschen. Auch durch die tiefe Ernüchterung nicht, die seine Verleugnung ihm bereitet hat. Leider hat sich in unserer konsumorientierten Erlebnis- und Spaßgesellschaft der Wohlstand wie ein Fettring um unsere Herzen gelegt. Dadurch sind wir kaum noch zu wirklich großen Gefühlen fähig, weder für Gott noch für Menschen. Für was brennen wir? Für was brennen Sie? Sie können das ganz leicht herausbekommen, indem Sie einmal darauf achtet, was Ihnen am Abend vor dem Einschlafen als letztes und am Morgen beim Aufwachen als erstes durch den Kopf geht. Das ist, für das Sie jedenfalls im Moment am meisten brennen. Es gibt heute nicht allzu viele Menschen, die wie Petrus dieses Feuer der brennenden Hingabe an Gott haben. Nicht viele sind dazu bereit, etwas für ihn zu wagen. Etwas zu wagen, was die bürgerlichen Schranken sprengt. Vielleicht am ehesten noch Jugendliche. Jugendliche sind ja gewöhnlich begeisterungsfähiger als in die Jahre gekommene Erwachsene. Deswegen ist es tatsächlich so, dass die Jugend die große Chance unserer Kirche ist und die Zukunft unserer Kirche. Das Johannesevangelium berichtet nicht, wie die Begegnung zwischen Petrus und Jesus am Ufer des Sees verlief. Da bleibt erstaunlicherweise eine feine Zurückhaltung gewahrt. Und ich glaube, dass es so auch Begegnungen mit Jesus im Leben eines jeden Menschen gibt, die wir nicht leichtfertig ausplaudern sollten. Zu leicht verlieren Erfahrungen des Glaubens ihren Glanz, wenn sie dem grellen Licht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Es muss im Glauben ein Geheimnis mit Gott, mit Jesus Christus geben dürfen. Und dann sehen wir allerdings, mit welcher Warmherzigkeit Jesus seinen Jüngern am Strand begegnet. Nach der anstrengenden Nachtarbeit hat er für sie ein Frühstück vorbereitet. Es gibt getoastetes Brot. Zusätzlich zu den bereits gebratenen Fischen lässt Jesus sich von den frisch Gefangenen bringen. Und dann bedient er sie. Jesus ist auch nach seiner Auferstehung der Sohn Gottes, der den Menschen aus unbegreiflicher Liebe dient. Ich entnehme daraus, ehe Gott irgendetwas von uns Menschen verlangt, die ihr Leben in seinen Dienst gestellt haben, ehe er uns einen Auftrag erteilt, etwas für ihn zu tun, tut er erst einmal etwas für uns. Etwas, was wir uns selbst nicht tun können. Hier zeigt Jesus seinen Jüngern, ich bin euer Ernährer. Ich sorge für euch. Als Auferstandener erst recht noch mehr als irdischer Jesus. Er sorgt für sie mit dem Alltäglichen, mit dem, was sie jetzt brauchen. Und dann sitzen alle zusammen, sind satt und froh, dass der Herr wieder da ist. Und wie geht die Geschichte weiter? Es fällt auf, dass Jesus mit Petrus und dessen Zukunft erst dann spricht, nachdem sie gegessen haben. Das ist natürlich, nachdem man zusammen gegessen hat, da ist man sich etwas näher gekommen wieder. Alle sind dann irgendwie zufriedener und aufgeschlossener füreinander. Deshalb darf man die gemeinsamen Essen, ich meine die großen Staatsbankette, bei den Begegnungen von Politikern und Politikerinnen nicht unterschätzen. Die sind entscheidend oft für den Erfolg politischer Verhandlungen. Dann erst also spricht Jesus Petrus persönlich an. Und das Unglaubliche, was Petrus sich wahrscheinlich in seinen kühnsten Hoffnungen nicht hat träumen lassen, geschieht. Jesus beauftragt ihn erneut, seine Gemeinde zu leiten und für sie zu sorgen. Also das heißt, Jesus hält seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Treue. Dreimal wiederholt Jesus seine Frage und damit seine Beauftragung. Hast du mich lieb? Und weide meine Schafe. Warum das? Petrus, ein cholerischer Mensch, der spontan, ohne zu überlegen, reagiert, soll über der wichtigsten Frage seines Lebens ins Nachdenken kommen. Dreimal fragt Jesus und weist damit auf die dreimalige Verleugnung hin. Er tut das aber nur indirekt. Petrus wird von den anderen Jüngern nicht bloßgestellt. Er wird dadurch aber wieder in sein Amt eingesetzt. Und noch etwas anderes ist an dem überlieferten Gespräch zwischen Jesus und Petrus, es ist übrigens das letzte überlieferte Gespräch, bedeutsam. Im Griechischen gibt es, anders als im Deutschen, verschiedene Worte, um unser Wort lieben auszudrücken. Jesus benutzt zunächst das Wort für die göttliche Liebe. Er fragt den Petrus, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Petrus jedoch antwortet mit dem Wort für freundschaftliche Liebe. Ja, Herr, ich liebe dich mit freundschaftlicher Liebe. Das übertriebene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist dem Petrus gründlich vergangen. Und als Jesus zum dritten Mal nach der Liebe des Petrus fragt, gebraucht auch Jesus das Wort für die freundschaftliche, für die menschliche Liebe und sagt, Petrus, bist du mein Freund? Er stellt sich damit auf die gleiche Ebene wie Petrus und zeigt ihm, dass ihm dessen Wille zur freundschaftlichen Liebe ausreicht. Jesus hat in diesem Gespräch den entscheidenden Punkt im Charakter des Petrus berührt, aufgedeckt und geheilt. Seine Fähigkeit zur Begeisterung und zur Liebe und gleichzeitig seine Unfähigkeit zur Liebe und seinen Mangel an Durchhaltevermögen. Ich finde, dass das etwas sehr Tröstliches ist. Jesus hat die menschliche Liebe des Petrus widerspruchslos stehen gelassen. Er verlangt von ihm keine geistlichen Klimmzüge. Die menschliche Liebe, die freundschaftliche Liebe genügt ihm. Keine weitere Ermahnung. Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus zeigt aber auch noch etwas anderes. Gott lässt das Versagen von Petrus nicht einfach auf sich beruhen. Er übersieht nicht alles einfach so großzügig, schwamm drüber. Sondern die Aufgedeckte, die in ihrer Hässlichkeit und Scheußlichkeit erkannte, die nicht mehr abgestrittene, sondern die bereute Sünde wird vergeben. Petrus hatte sich wahrscheinlich auf eine neue Gesprächsrunde eingestellt. Jesus jedoch will keine Liebesbeweise. Er kennt Petrus, er kennt jeden von uns. Das Spiel von Selbstüberschätzung, schwungvollem Hochmut und Idealismus, von Versagen, Verzagtheit und Hoffnungslosigkeit soll so nicht weitergehen. Petrus musste in seinem Schwung, in seiner Begeisterung für Neues tief getroffen werden. Auch die Selbstüberschätzung jedes heutigen Christen, also von uns allen, muss verletzt werden, damit wir aufhören, uns Gott nach unseren eigenen Vorstellungen, Vorlieben und Vorhaben einzurichten. Wo Gott in das Leben eines Menschen tritt, will er, dass dieser Mensch anfängt, statt mit seinen eigenen Möglichkeiten, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Petrus ist ja so etwas wie ein Denkmal der Barmherzigkeit Gottes geworden. Und deswegen steht er da vorne zurecht auf der von uns aus gesehen linken Altarseite. Er zeigt mit seinem Leben nämlich, wie Gott an Menschen handelt, die an ihn glauben und ihm ihr Leben in den Dienst gestellt haben. Petrus soll Menschen zur Nachfolge, zum Glauben ermutigen. Sie sollen es wie er wagen, ein Leben in der Freundschaft und damit natürlich auch in der Liebe zu Gott zu führen. Und den Mut dazu wünsche ich uns allen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Jetzt wollen wir das nächste Lied singen und dabei Kollekte einsammeln. Zunächst darf ich bekannt geben, dass wir am vergangenen Sonntag 216,69 Euro gesammelt haben für die Aufgaben der Diakonie in Sachsen und dafür allen Gebern herzlich danken. Das, was wir jetzt einsammeln wollen, ist bestimmt für die Arbeit unserer eigenen Gemeinde. Und am Ausgang stehen noch einmal Collection Ständer. Da bitten wir für den besonderen Zweck der Reparatur unserer Heizung zu spenden. Wir bitten um Ihre Gabe. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, nimm gnädig an dieses Opfer unseres Dankes, das wir bringen zu deiner Ehre. Lass die Gabe dir gefallen und segne sie zur Arbeit in unserer Gemeinde. Amen. Lasst uns gemeinsam unsere Schuld bekennen. Wollen wir tun mit dem Bekenntnis auf Seite 800, Nummer 800 im Gesang. Vertrauen auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi spricht Gott seiner Gemeinde Gnade zu. Und so sage ich dir, der du deine Sünde von Herzen bereust, den guten, ernsten Vorsatz hast, mit Hilfe des Heiligen Geistes dein sündliches Leben zu bessern, die Gnade Gottes und die Vergebung deiner Sünden. Dir sind deine Sünden vergeben, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen weiter beten und Fürbitte halten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Kraft aus deinem Wort. Du gibst Menschen nicht auf und rufst stetig zum Ziel. Wir beten für alle, die mutlos geworden sind, die ihr Schaffen für vergeblich halten, die wenig sehen von ihrer Mühe. Lass sie Anerkennung finden. Herr unser Gott, wir danken dir, dass dein Wort uns anfragt und zur Entscheidung ruft. Wir bitten für deine Kirche und Glauben, der standhält und in Tun und Lassen deinen Willen sucht. Herr unser Gott, wir danken dir für unser Land, unsere Verfassung, unsere Regierung. Erhalte den Willen zum Frieden, die Suche nach Verständigung, den Blick auf das Gute. Lass die Wahlen heute für unser Land zum Segen sein. Herr unser Gott, wir beten für den Frieden. Israel und die Ukraine liegen uns an. Andere Länder, gesellschaftliche Not, du siehst sie, die Länder, und kennst die Menschenherzen. Erbarme dich unser. So beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich darf hier noch abkündigen und einladen. Zunächst möchte ich danken, lieber Peter, für das Wort, das du uns mitgebracht hast, die Auslegung. Und den Petrus. Und möchte allen anderen danken, die diesen Tag heute, der noch weitergeht, so möglich gemacht haben. Die Jugend, die heute sich noch entschlossen hat, zu singen am Anfang des Gottesdienstes und auch zum Schluss nochmal zu hören sein. Dein Wirt, schön, dass du da seid, mit uns den Gottesdienst zu feiern. Heute um 17 Uhr sind wir alle erneut eingeladen in die Kirche nach Forchheim. Dort wird unsere Kantorin Elisabeth Roloff ein Orgelkonzert geben. Um 19.30 Uhr ist Gemeinschaftsstunde im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Morgen am Montag, dem 2. September, trifft sich 17 Uhr die Jungschar und 19.30 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung. Am Dienstag, 19.30 Uhr, kommt das Männerwerk zusammen in Prag. Am Mittwoch, 15 Uhr, Kindertreff Klasse 3 und 4, 16.30 Uhr Kindertreff Klasse 1 und 2. 19.30 Uhr Kirchenchor. Am Donnerstag ist um 15 Uhr Vorkorrente und um 15.15 Uhr Korrente. Am Freitag 19.30 Uhr junge Gemeinde und um 20 Uhr Posaunenchor. Am Samstag dann 10 Uhr Kinderkreis. Kommenden Sonntag, dem 8. September, ist um 10 Uhr hier in der Kirche Abendmahlsgottesdienst und Kindergottesdienst. Außerhalb der Kirche, hier auf der rechten Seite, vor unseren Denkmälern, sind Bänke gerichtet und ist inzwischen Suppe gekocht. Das heißt, Gulaschsuppe wartet auf uns. Ordentliche Töpfe können Sie dort einnehmen und dazu auch etwas trinken. Die Kalkulatoren der Kirchgemeinde haben ausgerechnet, die Gesamtportion, wenn Sie sich satt essen und satt trinken, sind 5 Euro. Einfach mal festhalten, Es stehen dort Körbe, die Spenden sammeln, um die Unkosten zu decken. Sie sind aufgefordert oder waren möglicherweise schon, wer schon war, kann den anderen den Weg zeigen zur Wahl heute. Es ist Landtagswahl und wir bitten, auch im Namen des Bischofs, des Landeskirchenamts, dass Sie im Herzen eine gute Entscheidung treffen und dann Ihr Kreuzchen setzen für eine Regierung, die auch ja, im Sinne von dem, was wir für gut erkannt haben, regiert. Genau, ein letztes, wir haben Peter Zimmerling predigen hören und gestern Abend schon bei einem Gemeindeabend unter uns gehabt, seine Stimme, seine Art, die Dinge darzustellen, sie findet sich auch in seinen Büchern. Menschen, die man kennt und deren Stimme man hört, das ist originell, wenn man deren Bücher liest, hört man sie reden. Wenn Sie jetzt ihn gehört haben, möglicherweise entdecken Sie auch in einem Buch seine Stimme. Es ist angenehm zu lesen, es sind wesentliche Themen, die unseren Glauben, unsere Kirche betreffen. Schauen Sie sich an und nehmen sich gerne etwas mit. Was hier steht, habe ich gesagt, möglicherweise habe ich aber was vergessen. Ich habe die Forchheimer vergessen. Heute früh fiel ihr mir ein. Und dann, dass die Abkündigungen nicht mitgeteilt worden sind. Wenn es da noch was Wichtiges zu sagen gibt, sagt es bitte jetzt. Alles wie immer. Und doch ein bisschen schöner. Herzliche Einladung auch noch vorhin. Da meldet sich jemand, ganz wichtig.
Wir feiern am nächsten Sonntag Erntedankfest.
Und danke,
Frau Ohne. Wir werden die Erntedankgaben erbeten am Freitag, 14 Uhr und am Samstag früh, ab 8 Uhr.
Sehr schön. Danke, Frau Arnold. Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 8 Uhr. Erntedankgaben in Forchheim. Wunderbar, vielen Dank für diese Ergänzung. Dann hören wir noch einmal den Spruch, oder überhaupt den Spruch für die kommende Woche aus Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir singen.
Angesicht auf dich und gebe dir